Ich sage hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und wir sind hier wieder zu zweit, haben uns eingefunden für ein weiteres Update. Update Nummer 11. Und wir haben einiges im Gepäck, was Comic-Verfilmungen angeht, was Literaturverfilmungen angeht, was Fortsetzungen, Vorgeschichten angeht. Da ist alles dabei, von hinten, von vorne, seitwärts, wie auch immer. Und bei den Trailern begeben wir uns sogar mal wieder ins Weltall. Ich find's spannend. Verrückt. Verrückt, total verrückt. Ich würde es nicht verpassen. Bleibt dran.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape im Weltraum. Ah, tut mir leid, ich fand's lustig.
Ich habe, glaube ich, Weltall gesagt.
Du hast Space gesagt. Ich habe jetzt versucht noch die...
Nee, Space habe ich danach gesagt, wo die Kamera schon aus war.
Das Intro lief. Verdammt.
Ja.
Ja. Das muss ich, glaube ich, dann am Ende nochmal einspielen.
Sorry, Leute.
Verpufft. Nein. Ich ziehe das jetzt durch. Das wird kein Outtake. Wir bleiben jetzt drauf. Ja. Hallo, Ronny.
Hallo, Alex. Danke für diese Anmoderation.
Ich hab's probiert. Was wollt ihr mehr von mir?
Ah, all die Jahre haben sich nicht bezahlt gemacht.
Ist richtig. Herzlich willkommen auch an alle Zuhörer, Zuschauer da draußen zu einer neuen Folge Insert. Ich hau's jetzt trotzdem nochmal raus. Dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht.
Das kleine Sexy.
Ja, ich versuche es irgendwie wieder gut zu machen. Ich gebe mich da auch auf ganz, ganz unterstes Niveau.
Ich habe es gerade schon gemerkt, viele Leute, die Maus so zum Stopp-Button bewegt haben oder zum nächsten Tab.
Hab ich jetzt wieder abgeholt, siehst du? Ja. Also, dass mir keine Klagen kommen, ne? Ja. Update steht wieder an.
Auf jeden Fall.
2 Wochen sind vergangen. Mhm. Das letzte Mal nach der kurzen Pause, die wir drin hatten, so viel im Gepäck gehabt, dass möglicherweise der ein oder andere Film auf der Rennstrecke geblieben ist. Besser?
Der war gut.
Sehr gut.
Der war schon ziemlich gut.
Ich hab's auch in der Edge of Tomorrow Review Episode schon angekündigt. Ich möchte über den Ford vs. Ferrari Trailer reden, wenn er denn so heißt. Im German.
Da möchte ich Leute noch ein bisschen auf die Folter spannen.
Ja.
Bevor wir zu den Trailern kommen.
Die Deutschen sind ja berüchtigt für kreative Namensfindungen. Genau. Wer da wissen möchte, wie der Ford vs. Ferrari Trailer im Deutschen heißt, dann müsst ihr dranbleiben. Wir starten jetzt erstmal
mit den Releases.
Geil.
Richtig gut, ne? Was kommt ins Kino? Was könnt ihr euch auf den Streaming-Plattformen angucken? Hier für euch immer hübsch aufbereitet. Und wo wir euch jetzt schon so schön abgeholt haben, mal den ersten Dämpfer direkt auf die Stimmung. Es gibt ein Update zu Booksmart. Da haben wir hier in einer der Update-Folgen geredet. Der Erstlingsfilm von Olivia Wilde wird in den USA sehr gut bewertet, sogar teilweise gefeiert, auch von anderen Schauspielern und Regiekollegen. Hätte ich jetzt gerne angekündigt, dass er jetzt in den nächsten 2 Wochen irgendwie im Juni kommt. Kommt er aber nicht.
Hätte ich gerne noch im Kino geguckt.
Ja, hättest du auch gerne gesehen.
Ja,
ne? Der läuft ja in den USA witzigerweise schon auf Netflix, hier aber nicht, weil er ähnlich wie bei I Am Mother einen Kinorelease kriegen soll. Und das hat man aber jetzt um 6 Monate verschoben.
Was?
Oh mein Gott, auf November, auf den 14. November sogar. Das heißt, gut, es sind nicht ganz 6 Monate, ne? Ich ein bisschen übertrieben, es sind nur 5.
Ich verstehe es nicht. Für eine Kinoauswertung.
Ja.
Rollt der Rubel so krass im deutschen Kino, dass man das einfach ein halbes Jahr schiebt? Ja, weiß ich nicht. Wenn ich es vor dem 14. November mal in die USA schaffe, wähle ich mich mal mit meinem Netflix-Account ein und gucke dir noch weg, weil ich weiß nicht, ob ich ein halbes Jahr warten kann.
Ich weiß ja gar nicht, warum, wenn er schon für Juni angesetzt war und keine Ahnung. Jetzt wird er halt richtig gepusht. Also entweder will man ihn jetzt noch aufbauen in Deutschland vielleicht ein bisschen. Oder
also zumindest in meiner Social Media Bubble, die ich habe, war er super präsent. Und es hätte halt sich perfekt ausgegangen, wenn er jetzt auch dann für mich im Kino da gewesen wäre, was er jetzt nicht ist.
Richtig.
Und ich habe kein Verständnis, bis zum November zu warten, übrigens da draußen. Gar keins.
Also noch 5 Monate warten auf Booksmart, das Erstlingsregiewerk von Olivia Wilde. Nehmt ein paar Taschentücher mit, während ihr euch ausweint. Was gibt's denn ab heute auf dem Weg zum Kino. Unter anderem, schon länger drüber gesprochen, Brightburn, produziert von James Gunn, nicht Regie geführt.
Dann hört es auch direkt auf.
Dann hört es schon direkt auf, quasi eine böse Superman-Version haben wir hier schon in der Review-Folge Nummer 7 gehabt und seitdem immer mal wieder kleine Updates eingestreut.
Solide gestartet in den USA. Bei so Superhelden-Filmen bin ich ja immer ein bisschen dran, das mitzuverfolgen, ob sich das lohnt oder nicht. Ich bin gespannt und interessiert. Wie gesagt, so diese Mischung aus Superman und Chronicle vom so ein bisschen, ne, das ist halt auch diese dunkle Seite beleuchtet.
Eine sehr dunkle Seite, wie es in den Trailern aussah.
Hat mich, fand ich sexy. James Gunn, ja, mein Gott, wir werden sehen.
Wer es lieber romantischer mag, für den heute auch im Kino Longshot mit Seth Rogen und Charlize Theron hatten wir hier ab.
Seth Rogen und Charlize Theron.
Eine spanische Schauspielerin. Hatten wir hier schon ab Update Nummer 3 in der Review, also zumindest den Trailer. Sah ganz nett aus.
Ja.
Hat vielleicht sogar ein bisschen mehr zu bieten. Würde ich auf jeden Fall mal auf der Watchlist.
Glaube ich, ein optimaler Date-Film, wo alle was von haben, glaube ich.
Ja, ich glaube, da geht keiner groß leer aus. Ansonsten weiterhin im Kino Tolkien, eine Biografie über den Erfinder und Autor von Herr der Ringe und den Hobbit. Nicholas Hoult in der Hauptrolle hier. Vielleicht, ja, bestimmt gerade für Fans der Literatur und der Verfilmung bestimmt sehr interessant, würde ich sagen. Ansonsten, hier noch ein deutscher Kandidat, ab heute im Kino habe ich mal mit reingenommen, Oh Beautiful Night. Ein, wie soll ich sagen, ein Abenteuer durch die Nacht, wo ein junger Mann sprichwörtlich den Tod im Nacken hat und da allerlei Kurioses, ich glaube in Berlin war es, erlebt. Sah im Trailer vom Look sehr cool aus, nicht so, ich sag mal, typisch deutsch, aber auch nicht so reduziert independent-mäßig. Also sah sehr interessant aus. Von der Story auch mal, ja, mal was, wieder mal was Frischeres. Guck da gerne mal rein. Das könnte dem einen oder anderen sicherlich gefallen. Ansonsten ab morgen dann im Kino, also 21. Juni, kommt
Kino, ja.
Bei Netflix zu sehen. Dankeschön.
Bitteschön.
Die zweite Staffel Dark startet auf Netflix.
Ja, deutsche Netflix-Produktion.
Genau.
Sehr erfolgreich auch in Übersee angekommen.
Man betitelt es gerne mit dem deutschen Stranger Things, genau. Ja. Update 8 hatten wir den Trailer hier und haben uns das mal angeguckt.
Interessant,
und
extrem hohe Quote im Ausland in OV geguckt mit Untertitel.
Ach so.
Tatsächlich.
Ah, vielleicht
also Netflix lässt sich ja statistisch da nicht so in die Karten gucken, aber hat bestimmt für die.
Gibt's denn da eine Synchro?
Netflix macht, glaube ich, immer für alles eine Synchro in irgendwie 6 oder 8 Sprachen, meine ich. Und so auch bei Dark. Aber tatsächlich war die Prozentzahl der Leute, die es in OV geschaut haben, mit Untertiteln extrem hoch bei Dark. Gibt international bestimmt einen ganz besonderen Charme, wenn die da Deutsch reden.
Wir werden sehen. Ab morgen dann zu sehen. Ab nächster Woche im Kino endlich hier bei uns reingeschlittert They Shall Not Grow Old. Das Erste Weltkriegs Dokumentationsdrama von Peter Jackson, der da mit allen technischen Mitteln Footage, also Material aus dem Ersten Weltkrieg, neu aufgearbeitet und restauriert hat. Und das dadurch doch auch in dem Trailer, den wir in Review-Folge 6 schon hatten letztes Jahr, dann doch fast schon einen sehr stark dramaturgischen, cineastischen Touch bekommen hat.
Definitiv.
Hatten wir uns lange gewundert, ob sie überhaupt kommt, ab nächste Woche dann im Kino zu sehen. Ab dem 27. Juni auch mit dabei, Where is Kyra? Zu Deutsch, wo ist Kyra? Habe ich mal hier mit aufgenommen, weil es ein Film mit Michelle Pfeiffer und Kiefer Sutherland. Habe ich bis jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, liegt vielleicht daran, ist ein Film aus den USA von 2017, lief auch in den USA schon 2018, also vor über einem Jahr schon und schleift sich jetzt hier relativ unbemerkt in die deutschen Kinos. Michelle Pfeiffer wird hier nochmal neben Avengers-Filmen und so, was sie gerade so abhandelt im Kino, nochmal hier eine sehr herausragende Rolle zugesprochen. Der Trailer hat mich jetzt nicht so ganz gecatcht, also ist eher ein Drama, hat vielleicht so einen leichten Psychodrama-Touch.
Maybe.
Wirklich. Selber überraschen lassen ist da die Devise. Ansonsten fast interessanter, muss ich sagen.
Aha.
Five Fingers for Marseille. Ein Neo-Western aus Südafrika. Das lassen wir erstmal so
alles
stehen.
Alles gesagt.
Alles gesagt.
Direkt mal Trailer raussuchen.
Genau. Five Fingers for Marseille. Auf jeden Fall den Trailer raussuchen. Fand die Bilder super großartig. Hatte einen super, wie soll ich sagen? Sehr eigenwilligen Touch auf jeden Fall. Also wirklich komplett dann auch mit schwarzen Schauspielern besetzt und wirklich in so einem Western-Szenario, aber in der Neuzeit und sah sehr interessant aus auf jeden Fall. Obwohl interessant eigentlich noch zu tief gestapelt ist, muss ich sagen.
Deine Empfehlung, ja.
Also vom Trailer her auf jeden Fall eine dicke Empfehlung, ja, muss man schon sagen. Bin ich gespannt, würde ich mir auf jeden Fall mal geben. Kommentare noch? Anregung? Nee. Dann schiebe ich noch auch hier für nächste Woche zwei deutsche Einträge noch mit an den Start. Zum einen Wenn Fliegen träumen von Katharina Wackernagel, deutsche Schauspielerin, die jetzt die hier auch Regie geführt hat. Road Movies kriegst du mich immer. Da geht's um zwei sehr ungleiche Schwestern, die versuchen müssen, sich zusammenzuraufen, um irgendwie ihr Erbe anzutreten und dadurch einen Roadtrip nach Skandinavien auslösen. Nach Schweden. Hat, glaube ich, Potenzial, hat mich im Trailer schon ein bisschen mit abgeholt. Inwie gut der eigentliche Film ist, weiß ich nicht. Aber kann man ja mal reinschauen, wenn man irgendwo an so einem Kino vorbeikommt, was deutsche Filme oder generell so kleinere europäische Produktionen spielt, vorbeikommt. Ansonsten noch, ich weiß nicht, hast du hier den Trailer gesehen?
Nee, habe ich nicht.
Auch im Kino?
Habe ich nicht.
Das melancholische Mädchen.
Erzähl mal.
Wenn man mit deutschen Filmen verbinde, die sind irgendwie so artsy und irgendwie so reduziert und Indie und manchmal so total eigenwillig, dann wirst du diesen Film absolut hassen, abgrundtief hassen. Dieser Trailer ist diesen Film so abgefahren, also vierte Wand spielt überhaupt gar keine Rolle, es ist einfach nur weird, total eigenwillig produziert, total eigenwillig gemacht, aber ich musste teilweise echt lachen.
Okay.
Und wird mir das, glaube ich, wirklich auch mal geben, wenn ich es irgendwo zu sehen bekomme. Da selbst überzeugen, Eintritt nur auf eigene Gefahr. Ich glaube, es ist nicht für jeden verdaulich, was da läuft. Film von Susanne Heinrich. Ein Tag danach, 28. Juni, Shaft auf Netflix. Wer kennt ihn noch? Den schwarzen Detektiv, Blaxploitation Begründer aus den 70er Jahren, gab es 2000 einen Remake mit Samuel L. Jackson.
Ja.
Und jetzt nur lächerliche 19 Jahre später quasi eine Fortsetzung dessen.
Familienzusammenführung.
Eine Familienzusammenführung, wo der alte Chef aus den 70ern auf Samuel L. Jackson trifft, also den Chef von 2000 und noch ein neuer Sohnemann-Chef eingeführt wird.
Ja. Trailer sah super trashy aus. Will er aber, glaube ich, auch sein.
Genau, jetzt kommt das große Aber.
Es muss ja kein Aber sein. Ich meine, es kann ja auch Spaß machen dann, Chef war, glaube ich, hier in Deutschland auch nie so ein Ding, wirklich. Hat keine Relevanz einfach, aber ja, wir haben es mal erwähnt.
Ja.
Ja, auf Netflix vor allem direkt. Interessant, ne?
Dann lässt sich es auf jeden Fall natürlich mal nebenbei weggucken, wenn ihr da das Abo zufällig habt.
Ja.
Ansonsten auch gerne das Original von 2000
mal. Samuel L. Jackson am Dauerfluchen quasi.
Ja, sonst auch gerne das Original von 2000 mal suchen. Auch ein super Christian Bale dabei als Bösewicht in einer super Arschlochfigur seinergleichen. Eine Empfehlung. Mehr oder weniger.
Ich.
Damit seid ihr ausgestattet für die nächsten zwei Wochen, was im Kino läuft und auf Netflix. Denn auf Amazon habe ich jetzt nicht so wirklich interessante Sachen gefunden.
Bedankt.
Kommen wir zu den Nachrichten. Kannst du es bitte die nächste halbe Stunde durchmachen? Ich lese dir einfach vor die ganze Zeit.
Erzähl mal.
Okay. Es wird literarisch.
Ulala. Glaube ich nicht.
Ne? Nicht? Hunger Games, die Tribute von Panem, Jennifer Lawrence, ne, war so eine Buchverfilmung.
Es war literarisch.
Wo sich insgesamt, die waren das erste Buch, erster Film, zweites Buch, zweiter Film und dann hat man das dritte Buch, ähnlich wie bei Harry Potter, in zwei Filme gesplittet.
Da war jemand gierig.
Ich möchte meine Meinung nicht dazu geben, ob das gut war oder nicht. Auf jeden Fall hat man gesagt, wir finden, es lief gut.
Ja, lief's auch.
Also machen wir ein weiteres Buch.
Macht total Sinn.
erzählen aber nicht die Geschichte weiter, sondern es wird ein Prequel, die Vorgeschichte zu die Tribute von Panem, die über 60 Jahre vor den Ereignissen des ersten Buches bzw. Filmes
spielen soll. Ich muss mich auch nochmal aufklären, weil du sagtest, es gibt ein Prequel-Buch.
Ja.
Gibt es ein Prequel-Buch?
Es gibt ein Prequel-Buch.
Es gibt das Buch dazu.
Genau.
Und dann den Film.
Das, back to back, das, oder? Das ist die Annahme, dass Lionsgate als Produktionsfirma natürlich immer so mit der kalten Hand auf der Autorinnen-Schulter steht und sagt, mach doch mal ein bisschen schneller.
Ah, verstehe.
Und die Dame namens Susan Collins hat gesagt, ja okay, dann mach ich's jetzt, komm. Und erzähl eine Vorgeschichte, bring das Buch raus im Mai 2020.
Fantastisch.
Und dann werden wir mal gucken, wie lange die Verfilmung dazu braucht.
Die Dollarzeichen in den Augen. Und irgendwo dreht sich George R. R. Martin in seinem Sofa um und lacht in die Kamera.
Auch das ist möglich, ja. Ja, wir werden sehen. Theoretisch müsste ja, wenn die Filme immer schlechter wurden, muss ja quasi in die gegengesetzte Richtung des Prequel richtig
das
gut
werden.
Das
sind ja für eine steile Hypothese. Da müssen wir wohl mal eine Folge drüber machen.
Ich halte mich mit meiner Meinung zurück. Wollen wir weitermachen?
Bitte.
Ein Thema, was uns, glaube ich, beide gefreut hat. Love, Death and Robots. Eine Animations-Anthology-Serie auf Netflix. Wurde jetzt umgehend um eine zweite Staffel erweitert.
Ich bin schwer begeistert.
Schwerst begeistert.
Ja, absolut. Das ist eines der absoluten Highlights dieses Jahr gewesen für mich bisher.
Und hatten wir in Update Nummer 3 gerade mal im Programm, also schon ein bisschen was her, so
mit einem
Februar, März.
Super abgefahrenen Trailer.
Der Kopfschmerzen und ein bisschen Angst verbreitet
definitiv
hat.
Ja, wie gesagt, ich bin absolut begeistert. Ich war sehr gespannt, was Netflix damit macht. Also ob sie einfach bestimmte Sachen aufgreifen, um sie in Serie zu schicken. Dass sie es jetzt so machen, noch viel, viel besser.
Mhm.
Einfach um da kreativ neue Sachen auszuprobieren. Unterm Strich sind das ja immer irgendwelche, ich glaube, geschriebenen Kurzgeschichten, wo unterschiedliche Kreativteams gefunden wurden, die dann da mit ihrem eigenen Artstyle auch diese Kurzgeschichte erzählen. Alles irgendwie zwischen 8 und 20 Minuten lang.
Genau.
Und ja, bitte mehr davon, immer weiter. Ich finde es mutig, es kommt offensichtlich gut an, sonst würden wir keine zweite Staffel kriegen, behaupte ich jetzt mal. Und ist aber ganz klar an ein erwachsenes Publikum gerichtet. Relativ stringent.
Ich musste auch jedes Mal meinen FSK 18-Code wieder eingeben,
ja, besser
wenn ich die Folgen gucken wollte.
Spätestens, wenn man beim Anmachen vergessen hat, vielleicht, dass da irgendwas kommen könnte, kommt erstmal dieser Code, um mich zu erinnern. Achtung! Blut und
Blut, Brüste, ja, nackte Tatsachen.
Alles davon hier.
Schwer verdauliche
Themen. Also wer die erste Staffel noch nicht reingeschaut hat, gebt euch das unbedingt und teilt euch ein, wenn wir wissen, wann die zweite Staffel kommt.
Ja.
Wenn ihr jede Woche einen Kurzfilm gucken, dann seid ihr vielleicht gut vorbereitet.
18 Folgen gibt's insgesamt. Die kreative Hand darüber hatten Tim Miller und David Fincher, was natürlich von dem Namen erstmal ein krasses Duo ist. Wird jetzt für die zweite Staffel anders. Da übernimmt das Jennifer Hugh Nelson. Sagt erstmal der Name nichts, aber die hat zum Beispiel die Hand geführt bei Kung Fu Panda 2 und 3. Ist erstmal ein quietschebunter Familienanimationsfilm.
Ja, aber hat einen Animations-Background.
Das
ist also schon mal nicht so verkehrt.
Weiß,
und
wie man das große Sachen auch anpackt.
Du hast die steile Hypothese mit, die Hunger Games Filme sind immer schlechter geworden. Ich behaupte,
habe ich das so gesagt, ja,
dass die Kung Fu Panda Filme nach dem ersten besser geworden sind.
Das ist krass, habe ich auch den Eindruck.
Meine persönliche Meinung ist, ich fand den ersten so, und dann haben wir den zweiten irgendwie gesehen und dachte mir, oh, bin positiv überrascht.
Ja, sie konnten es echt steigern.
Genau, das ist ja eher eine Seltenheit bei Fortsetzungen und von daher spricht das für sie als Kreative in dem Prozess. Und deswegen bin ich gespannt, was sie jetzt hier macht, wenn es eher sich an ein erwachsenes Publikum richtet.
Wenn es kommt, gibt es hier bei uns natürlich das Update.
Yes.
Weitere Fortsetzungen folgen. Ghostbusters kam relativ plötzlich, die Ankündigung mit einem Teaser Anfang oder jetzt Anfang des Jahres, in den letzten Monaten, dass Jason Reitman, also der Sohn von Evan Reitman, der den Original Ghostbusters gedreht hat, jetzt an dem vierten Teil relativ spontan arbeitet. Und jetzt kam die Information, der komplette Cast von den Originalfilmen wird mit dabei sein. Ob sie jetzt die Originalrollen einnehmen, weiß man noch nicht genau, weil es keine konkreten Infos zur Story gibt. Aber das heißt, Sigourney Weaver, Dan Aykroyd, Ernie Hudson und Bill Murray sind alle mit dabei. Außer Harold Ramis natürlich, der leider schon verstorben ist.
Ja, leider, leider. Aber ist eine gute Nachricht. Alles andere hätte auch keinen Sinn gemacht. Passt so ein bisschen rein in diesen aktuellen Originalcast-Revival-Hype. Wir hatten ja neulich jetzt auch den Terminator Dark Fate-Trailer mit dem Gepäck. Und ist ganz spannend, weil über diese Ghostbusters-Fortsetzung kursiert doch seit 10, 15 Jahren eigentlich schon in der Gerüchteküche. Und es hieß immer, dass irgendwie Bill Murray so derjenige, welche ist, der immer so hopp oder top und ja und nein und ja und dann doch und nein.
Sie ist immer, er braucht ein Skript, wo er überzeugt von ist.
Ja, was auch immer das bedeutet. Keine Ahnung, ob da die Gage nicht gestimmt hat oder was es da sonst so für Differenzen, die berühmten kreativen Differenzen gab. Aber offensichtlich haben sie jetzt hier irgendwas hinbekommen. Und wie lange müssen wir warten?
Juli 2020 soll das Ding kommen.
So, das bedeutet ja eigentlich theoretisch in bester Hollywood-Blockbuster-Manier, von dem Teaser, wo wir gar nichts gesehen haben, mal abgesehen, müsste ja da vermutlich irgendwann noch vor Jahresende mal der erste Teaser-Trailer um die Ecke kommen.
Würde ich von ausgehen,
dann reden wir da mit Sicherheit auch drüber.
Kurz noch Anekdote rein geschoben. Es gibt irgendwie von den Originalfilmen, haben sie noch irgendwie Footage, was es nie in die Originalfilme geschafft hat, aus irgendeiner alten Filmmine rausgeholt. Also,
weißt du doch, an welche Zielgruppe sich die Fortsetzung richtet.
Und jetzt hat Ivan Reitman gesagt, sie werden das Originalmaterial in irgendeiner Weise verwursten. Er darf aber nicht verraten, warum, wieso, weshalb. Und da ging jetzt natürlich schon die Gerüchte los. Versucht man, Harold Ramis irgendwie doch reinzuholen, vielleicht als Geist, vielleicht irgendwie Stimmschnipsel, irgendwas zusammenzubauen. Oder macht man irgendwelche anderen crazy Sachen? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war natürlich eine offene Tür für Fans und Verschwörungstheorien. Aber ich würde sagen, einfach abwarten. Ein Jahr haben wir auf jeden Fall noch Zeit und lassen wir uns überraschen. Wo auch eine Fortsetzung droht, ist Django. Django Unchained, Quentin Tarantino, einer seiner letzteren Filme über einen schwarzen Sklaven letzten Endes, der sich in Nordamerika quasi selbstbestimmend befreit und seinen Weg geht. Mhm. Um es mal so grob zusammenzufassen, in einem Western-Szenario, also 19. Jahrhundert. Da gab es einen Kollegen, der quasi die Geschichte fortgesetzt hat, und zwar in Comicform.
Genau, aber mit dem Segen von Tarantino.
Mit dem Segen von Tarantino und sogar zusammen mit Tarantino. Mhm. Und dieser Comic, der dann von Tarantino auch als offizielle Django-Nachfolgerproduktion abgesegnet wurde, wird offensichtlich jetzt bald verfilmt.
Aber nicht von Tarantino.
Nicht von Tarantino.
Hm. Also ich versuche mal die Brücke zu Brightburn zu schlagen.
Oh.
Produziert von Quentin Tarantino.
Ja, das stimmt allerdings. Jetzt habe ich gerade schon wieder den Namen von den, ich glaube Matt Wagner, hieß der Kollege, der diesen Zorro-Comic bei Dynamite, glaube ich.
Wo kommt denn jetzt aber Zorro her? Jetzt hast du mich abgehängt. Du hast nur die ganze Zeit von Django gesprochen.
Habe ich nicht Django und Zorro gesagt?
Nein, ich glaube nicht.
Gut, dann versuchst du es nochmal aufzurollen. ein Zorro-Comic, der...
Was? Zorro?
Zorro?
Verrückt.
Ein Zorro-Comic, der mit der Maske, der immer den Leuten das Z dann in die Arschbacke ritzt, ne? Genau. Wenn sie irgendwie Unsinn angestellt haben. Den fand der Tarantino cool und dann sind sie irgendwie ins Gespräch gekommen und haben gesagt, ja komm, lass doch irgendwie so ein Django-Zorro-Mashup machen. So. Und das haben sie irgendwie selbst zusammen gewurstet und jetzt steht irgendwie die Tür offen für, jetzt kann das ja auch mal einer verfilmen. So. Dann.
Okay.
Steht noch nichts fest. Müssen wir auch abwarten, bis da irgendwie konkretere Infos dann irgendwann mal anschwappen. Ob wir das gebraucht haben, weiß ich nicht. Ich könnte es mir ganz lustig vorstellen.
Ja, wir haben auch Machete nicht gebraucht und ja.
Ja. Ja, gut.
Haben wir da zwei Filme von, glaube ich, mittlerweile.
Machete in Space. Ansonsten Space.
Ich geh kurz mal telefonieren.
Weltall, fast schon. Ich fange erst mal mit Zeitreisen an. Und zwar Bill und Ted.
Ja, der war sehr gewollt jetzt.
Nummer 3. Ja, ich musste jetzt irgendwie davon wegkommen.
Wie willst du denn von Django, Zorro hin zu Bill und Ted reinkommen?
Ja, Fortsetzungskino war ja so der große Überhang schon die ganze Zeit, ne? Von daher.
Langweilig.
Bill und Ted?
Nein. Ja, was ist denn damit?
Ja, Bill und Ted 3.
Ja.
Hat jetzt endlich die Produktion angefangen. gab es also ein paar kleinere Updates, Newsfetzen, ein paar erste Eindrücke von den Schauspielern und Feedbacks über Twitter. Und es gibt einen Twitter-Post aus der Produktionsriege, was ich sehr interessant fand. Denn es gab einen Casting-Zuwachs in Form von Samara Weaving und Brigitte Lundy Payne, die die Töchter von Bill und Ted in der dritten Verfilmung jetzt spielen werden. Und da gibt es ein Vergleichsbild.
Ich wollte gerade sagen, das Internet war da schon sehr fleißig und hat da die Vergleichsbilder an den Start gebracht.
Ja, das war, glaube ich, der Regisseur sogar selbst. Sogar
selber.
Ja, genau. Und da sollten sie halt mimen, wie sie quasi Bill und Ted damals ja quasi nachstellen würden. Und es sieht halt einfach nur so gut aus.
Ja, passt wie Arsch auf Eimer, wie man so schön sagt.
Ihr findet den Link zu dem Twitter-Post in den News. Guckt da mal rein, lasst euch selbst überraschen. Ja, Samara Weaving zum Beispiel, Babysitter 2017, Netflix-Produktion, hatten wir letztes Mal bei Rim of the World Trailer erwähnt, ein Film von Mac G. Falls ihr Netflix habt, guckt da gerne mal rein. Ja. Er ist besser, als vielleicht das trashige Äußere vermuten lässt.
Ja, der weiß, was er ist. Es hat Spaß gemacht zu gucken, war solide gefilmt und ja, die Mädels sind auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Cast.
Ich bin gespannt, was sie anstellen, wo vielleicht Bill und Ted sie heraus wieder herausschlamasseln müssen. Bill und Ted, Keanu Reeves. Bleiben wir doch direkt bei dem Kollegen. Habe ich hier betitelt in den News, Keanu Reeves ist derzeit einfach überall. Und wenn euch nicht sowieso in eurem Newsfeed bei YouTube oder was auch immer in den letzten ein, zwei Wochen alles voll war mit Keanu Reeves, dann herzlichen Glückwunsch, dass ihr unter einem Stein lebt. Wir kramen es für euch nochmal raus. Keanu Reeves spielt in einem Computerspiel mit namens Cyberpunk 2077. Kam relativ überraschend auf der E3 Videospielemesse in Las Vegas. Ganz zum Schluss an einem Cinematic Trailer und die Fans sind natürlich ausgerastet. Hatten schon Pipi in den Augen und sind dann fast alle ohnmächtig umgefallen, als auf der E3 Xbox-Bühne dann wirklich Keanu Reeves nach dem Trailer auf die Bühne kam und dann war Hopfen und Malz verloren. Das heißt, wir werden Keanu Reeves ab April 2020 in einem Videospiel auch bewundern dürfen.
Oh ja.
Cyberpunk 2077.
Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red, polnisches Entwicklerstudio. Bekannt, weil sie die Witcher-Reihe sehr, 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 sehr erfolgreich und in sehr, 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 sehr gut auf den Computer oder die Konsolen gebracht haben. Von daher ist das hier ein neues Rollenspiel, wo, ja, weiß nicht, ob es eins gibt, was aktuell mehr gehypt wird als dieses. Spätestens jetzt nach der Bekanntgabe, dass Keanu mit dabei ist. Interessante Info da am Rande noch. Der Keanu ist da kein Gimmick in dem Spiel. So ein paar Informationen hat man schon bekommen. Er wird den Johnny Silverhand spielen. Dieses ganze Cyberpunk-Universum, angefangen mit Cyberpunk 2020, ist ja so ein, weiß gar nicht, ist das reines Pen and Paper Rollenspiel.
Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen raus.
Unglaublich komplex, mittlerweile groß geworden, haben das Spiel, wie gesagt, auch entwickelt mit den Erfindern gemeinsam. Und in diesem Universum kennt man die Figur des Johnny Silverhand bereits. Und was spannend ist, CDPR, das Entwicklerstudio, hat gesagt, er hat die zweitmeisten Lines eingesprochen.
Oha.
Aller Figuren im Spiel. So, das heißt, er wird vermutlich da relativ viel Zeit im Spiel mit anwesend sein. Und das heißt also, der ist nicht irgendwo mal eine Figur, die kurz mal irgendwie zwei, drei Lines droppt, weil es cool ist und weil sie ihn halt da hatten. Nee, der ist da schon
fester Bestandteil.
Absolute, vielleicht sogar mit der zentralste Bestandteil im Spiel. Und das ist auf jeden Fall eine abgefahrene Geschichte. Weiß nicht, ob er das groß so schon mal hatte. Und er ist ja auch noch woanders dabei aktuell, ne? Um ja die Nummer rund zu machen mit Keanu Reeves ist überall.
Genau, wer bis April 2020 für Cyberpunk nicht warten kann, den kann man mit Keanu Reeves schon in anderen Produktionen abholen. Unter anderem Toy Story 4 kommt bei uns im August, wie gesagt, in die
Kinos. Aber wenn ich nicht warten will bis August.
Wenn du gar nicht mehr warten kannst, dann gibt es eine Möglichkeit, die uns ja auch Netflix bietet. Und zwar gibt es da einen Film, der jetzt da angelaufen ist, und zwar Always Be My Maybe. Wir hatten ihn eher weniger erwähnt, weil es jetzt, also für mich sah es jetzt nicht so.
Ist auch eine typische Rom-Com mit so asiatischen Hauptdarstellern und Background. Und ich sag mal, das größte Gimmick des Films ist, dass Keanu am Ende auftaucht.
Keanu Reeves hat einen Cameo-Auftritt oder einen Kurzauftritt, eine kleine Gastrolle, wie auch immer, die man sich komplett auf dem Netflix-YouTube-Kanal angucken kann, die Hauptszene. Und ja, sie ist einfach awkward, sie ist lustig, sie ist sowas von over the top, weil er sich in einer alternativen Welt quasi selbst spielt, aber sowas von genau, dumm also und gleichzeitig ist, liebenswert.
Er ist Keanu.
Das ist furchtbar, ja.
Aber ja.
Und wer Keanu Reeves kennt, irgendwie mit den Fotos, wo er keine Frauen anfasst, wo sie ihn alle für feiern oder dass er in der U-Bahn aufsteht und anderen Menschen den Sitzplatz anbietet, weil er schon alleine U-Bahn fährt und dann noch so höflich ist, ja, der wird verstehen, warum gerade die Keanu Reeves Manie so groß in Gang ist. Puh. Kommen wir zu einem weiteren Videospiel, um das hier noch schnell abzuschließen. Mhm. Uncharted. Da drehen sich ja auch schon die Gerüchte seit Jahren im Kreis. Gibt es da einen Film? Dann gab es mal einen Fanfilm, der sehr hochwertig produziert war.
War.
Also schon sehr gut gemacht war.
War gut gemacht. Vorher war permanent auch Mark Wahlberg im Gespräch schon.
Ah, stimmt, das war ja auch noch.
Das war ein Ding. Dann war es aber wieder auf Eis. Ich weiß, dass es Probleme mit dem Drehbuch gab. Der Fanfilm war nett gemeint, aber ob das jetzt wirklich, also sah sehr aufwendig vom Budget
definitiv aus. Halt eine geile Demo, ja.
Ja, aber die Frage ist, es hat halt kurzem funktioniert. Ich weiß nicht, ob es so wie sie es aufgezogen haben, als Spielfilm funktioniert hätte. Aber sie gehen ja offensichtlich noch einen ganz anderen Weg, weil wir wissen jetzt nicht nur, wer es macht, sondern auch, wen sie gecastet haben.
Ich fange vorne an, um alle abzuholen. Bitte. Dan Trachtenberg übernimmt jetzt die Regie, nachdem zum Beispiel auch Sean Levy von Stranger Things abgesprungen ist und diverse andere da mal auf dem Plan standen. Trachtenberg, bekannt von 10 Cloverfield Lane, hat er zum Beispiel gemacht.
Er kommt so aus der Indie-Ecke eigentlich. Das ist vermutlich schon eher jetzt so das Größte in seiner Vita, was er da angeht.
Und als Gegenpol in der Hauptrolle als Nathan Drake, Tom Holland.
Mhm.
Spider-Man. Mhm. Also ein sehr junger Schauspieler. Nathan Drake ist ja eher schon ein bisschen so ein abgewichster Schatzsucher. Ne? Das ist ja so ein Adventure-Game.
Also
ein bisschen würde ich es mit Tomb Raider vergleichen, wo man auf Abenteuerreise ist, um diverse Sachen zu finden oder sicherzustellen aus der Weltgeschichte.
Tomb Raider trifft Indiana Jones. Ist so Pipe. Ja. Action, also auch sehr humoristisch auch mit so den trockenen One-Linern, die gedroppt werden. Die vier Spiele, die es jetzt mittlerweile gibt, fünf technisch gesehen, geben prinzipiell her, dass man einen jüngeren Nathan Drake sehen können. Ich weiß jetzt halt nicht, kann mir aktuell noch nicht ganz genau vorstellen, wie Tom Holland da reinpasst oder ob er einfach jetzt quasi, weil wenn sie es so humoristisch machen, dann sehe ich halt immer wieder Tom Holland, wie er Spider-Man spielt vor mir. Und da bin ich gespannt, ob, wenn sie ihn jetzt in so, ich will gar nicht sagen, eine ähnliche Rolle casten, aber ich weiß ja nicht, wie das Drehbuch hergibt. So, und wenn er dann halt spielt und, keine Ahnung, die Sprüche halt bringen muss, dann wird das irgendwie so zwangsläufig, glaube ich, ein bisschen Richtung Spider-Man gehen. Kann ich mir kaum anders vorstellen. Und dann weiß ich nicht, ob er da, ich will jetzt gar nicht niemandem zu nahe treten, genug schauspielerische Breite hat, damit das nicht auffällt. Ich muss da immer an Johnny Depp denken, unweigerlich. Aber er ist noch jung und wir werden sehen, was er vorhat. Vielleicht kommt auch raus, dass er noch jemand anderes casten und er ist nur irgendwie, keine Ahnung, in ein paar Rückblenden oder sowas, aber ich meine, das Cast zieht aktuell. Weiß ich nicht. Bin unentschlossen. Ich weiß auch nicht, ob man dafür jetzt unbedingt dazu unbedingt einen Film brauchte. Ich liebe die Spielereihe. Abgöttisch und betrachte das erstmal skeptisch von der Seitenlinie.
Produktion wird dann wahrscheinlich letzten Endes gar nicht so lange auf sie warten lassen. Das Release-Date ist jetzt für Dezember 2020 angesetzt, also anderthalb Jahre. Das ist schon
Sollten sie jetzt mal loslegen irgendwie.
Sollten sie mal loslegen, würde ich auch sagen. Mhm. Auch da sind wir natürlich gespannt und bleiben am Ball.
Trailer. Nicht?
Kommen wir zu den Trailern.
Yay! Yeah. Wir haben heute leider keine Zeit mehr für Ford vs. Ferrari.
Okay, wir müssen hier ein bisschen Vergangenheitsbewältigung betreiben. In der letzten Update-Folge 10 mussten wir aus Zeitgründen leider auf den Trailer zu Ford vs. Ferrari verzichten. Aber wir holen das jetzt natürlich gerne nach, denn Alex hat gesagt, er muss darüber reden.
Ja,
also, ein Trailer zu Ford vs. Ferrari, einen quasi Rennsportfilm. Zu Deutsch, falls ihr ihn irgendwann mal als Kinoplakat irgendwo seht, nicht verwirren lassen. Ich lese ab. Le Mans 66 gegen jede Chance.
Genau, also man hat sich für einen anderen Titel entschieden und einen Untertitel.
Und noch einen Untertitel.
Wo der Originaltitel wäre Ford versus Ferrari.
Ich finde,
Worte und Marken, die man in Deutschland durchaus kennt.
Ford versus Ferrari, habe ich gesagt, das ist eine Ansage, das ist Geschichte, das ist Inhaltsangabe, alles zugleich direkt auf den Punkt gebracht, wo man wüsste, da weiß ich, um was es geht.
Im Prinzip weißt du, worum es geht,
guck auch direkt mal an. Ne? Ja. Ja. Aber Le Mans 66 gegen jede Chance klingt wie eine Wiederholung bei N24, hatte ich glaube ich schon mal irgendwie angerissen, so eine Doku-Reihe.
Das trifft's ganz gut, ja.
Direkt vor Superschiffe und keine Ahnung. Sei es drum, wir wollten was anderes sagen. Wir haben den Trailer, wie jeden anderen Trailer natürlich auch, in der Video- bzw. Podcast-Beschreibung. Wenn ihr da gleichzeitig reingucken wollt, scrollt ein bisschen nach unten und schaut da mal rein. Kommt ab 14. November in die Kinos und hier kommt Alex' Meinung dazu.
Meine Meinung, erstmal das mit beim Cast angefangen. Wir haben Christian Bale und wir haben Matt Damon.
Matt Damon.
Matt Damon spielt hier den Ford. Nee, stimmt nicht. Nee,
Er spielt Shelby.
Nee, genau. Aber ja, den Ford-Eigentümer, wie auch immer man das nennen kann. Was ist denn das?
Na, Shelby war doch so ein Rennsportautobauer, der für Ford halt so Zeug gebaut und konstruiert hat.
Genau, also Shelby hat Autos hervorgebracht, die nach wie vor absoluten Kultstatus genießen. Mhm. Unter der Glocke von Ford. Und irgendwer hat sich den Flitz in den Kopf gesetzt, dass man doch mal mit einem Ford produzierten, nenne ich es mal, Auto bei dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans antreten sollte und dann nicht nur antritt, sondern wenn man dann schon mal mitmacht, auch direkt gewinnt. Und in den 60er Jahren ging halt auch nichts an Ferrari vorbei. Also muss man halt Ferrari schlagen. Und die fixe Idee kam halt nicht irgendwie mit einer Timeline von 3-4 Jahren, sondern eher so, zumindest laut Trailer, von 3 Monaten. Und dann sucht man halt einen passenden Fahrer. Und
Ken Miles,
porträtiert von Christian Bale. Und er hat so einen ganz eigenen Charakter. Und er wird halt nicht nur als Fahrer rangezogen, sondern auch so als technischer
Berater,
um eben, wie gesagt, innerhalb der kurzen Zeit da ein Auto gangbar zu machen. Fand den Trailer tatsächlich überraschend unterhaltsam. Die Story klingt kurzweilig genug dafür, dass man eine Rennsportgeschichte, die auf wahren Begebenheiten in den 60er Jahren zeigt. Könnte das unterhaltsam genug werden. Und ich persönlich finde, dass die beiden das schauspielerisch, zumindest was der Trailer ergibt, sehr, sehr gut machen. Und wir hatten schon mal off-camera drüber unterhalten. Hier und da hört man im Internet auch schon die Rufe nach Oscar-Nominierungen.
Oha.
Für den Film. Dass der Film lief. Und da bin ich erstmal gespannt.
Ich würde mich ein bisschen erinnert an Rush von Ron Howard, wo Daniel Brühl und Chris Hemsworth mitspielen.
Ja und nein.
Ja, weil es halt diese Rennsport-Thematik war. Aber es hat natürlich schon irgendwie diese amerikanische Schnottrigkeit, Coolness und sowas.
Genau, das ging so ein bisschen europäischen Rush abhanden.
Die ist da stärker vertreten auf jeden Fall.
Und deswegen bin ich halt die Frage, ob da noch ein bisschen mehr Auge irgendwie auf der Story liegt. Oder ich meine, du hast auch hier deine Explosionen und spektakulären Rennszenen mit drin. Die Frage ist, was für ein Prozentteil des Films macht das dann wirklich aus? Oder auch nicht, keine Ahnung. Also viele
tragische Momente wahrscheinlich.
Schauen wir mal. Ich habe tatsächlich Bock drauf, ich mag die Schauspieler. Plot hat mich interessiert, deswegen wollte ich den einmal für alle erwähnt haben. Und am 14. November kommt er mit Booksmart ins Kino.
Oh, da hast du gut kombiniert, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. 14. November, genau, da kommt er ins Kino.
Bin ich nicht in Ordnung, Leute.
Er wird ein langer Abend halt.
Ja, Doppelsession.
Was ein bisschen früher in die Kinos kommt, und damit begeben wir uns ins Weltall, wie angekündigt im Intro, Ad Astra.
Ja.
Whatever. Ein neuer Film mit
dem Pigeon Brett,
genau, Brad Pitt und einem eher in letzter Zeit weniger gesehenen Tommy Lee Jones.
Das ist korrekt. Und ein Donald Sutherland da irgendwie auch.
Taucht auch nochmal auf.
Steht da in der Ecke.
Die beide zusammen schon mal ins Weltall geflogen sind in Space Cowboys.
Ja, Space Cowboys.
Was mussten da lachen?
Alles gut.
Alles gut.
In Space.
Also auch hier wieder zusammen vertreten, ein Sci-Fi-Drama mit teils, wie sagt man denn das?
Meinst du?
Meinst du?
Ich frag direkt, meinst du?
Ein Sci-Fi-Drama, ja.
Ja, oder auch nicht. Man weiß es nicht so genau,
mit,
ne?
Mit übernatürlicher Materie, die eine extreme Gefahr für die Erde darstellt.
Ja.
Und man weiß nicht genau,
nicht so richtig,
welche Rolle Tommy Lee Jones spielt, der eigentlich als verschollen bzw. wahrscheinlich tot gilt.
Genau, aber wir sehen Fotoaufnahmen und Videoaufnahmen von ihm irgendwie, also, dass er offensichtlich gealtert ist und noch umtriebig ist im Weltall. Und sie schicken den Pigeon Brett da mal hin, um seinen Vater irgendwie zu finden und um das Universum zu retten. Und
why not?
Es gibt aber irgendwie Leute, die das nicht wollen. Wie gesagt, es passiert, geht viel ab in dem Trailer. Ich finde, es sieht ziemlich cool aus. Mhm. Vielleicht ist irgendwie rausgekommen, dass wir auf diesen ganzen In-Space-Kram hier abfahren bei Insert. Und Brad Pitt sehe ich an für sich auch gerne. Du nicht so, ich weiß.
Habe ich so nicht gesagt.
Nein, noch nicht voll auf einer Kamera vielleicht.
Beweise.
Alles gut. Ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt.
Sah gut aus.
Mal sehen, ob Brad Pitt das Universum retten kann. Wenn nicht, gibt's vielleicht noch eine andere Hoffnung in Form von Final Space. Da kommt jetzt die zweite Staffel, eine Animationsserie aus den USA, wie ich gelesen habe, witzigerweise gezeichnet, auch in Nordamerika, nämlich USA und Kanada. Gab es die erste Staffel letztes Jahr, lief da im Frühjahr, lief so ein bisschen unter dem Radar, kam jetzt aber so im letzten halben, dreiviertel Jahr auf Netflix, auch hier in Europa raus, und es wurde schon vor längerer Zeit die zweite Staffel angekündigt, und jetzt ist der Trailer für die zweite Staffel da, und er macht, glaube ich, genau da weiter, wo die erste Staffel aufgehört hat.
Ich bin durch Zufall über den Trailer der ersten Staffel gestoßen. Der war super episch.
Den ich dir empfohlen habe.
Ja, den hast du mir empfohlen. Wie gesagt, der war super episch. Ich habe es dann erstmal eine Weile liegen lassen, habe dann
Dito, ja.
Dann habe ich angefangen. Ersten Folgen haben mich gar nicht abgeholt, muss ich zugeben. Und dann ging es aber super ab. Noch zum Staffelfinale fand ich ganz großartig, unglaublich unterhaltsam.
So ein Slowburner.
Ja, was auch immer das bedeutet, weil es sind 10 Folgen, glaube ich, zu je 20 Minuten. Ja. Also du bist halt an einem Abend zum Wochenende bist du durchgefühlt. Ne? Von daher kann man da absolut nichts falsch machen. Zweite Staffel-Trailer macht genauso weiter, auch wieder voll überzogen, episch. Mhm. Coole Momente rausgesucht, freue mich drauf, ja.
Ich bin gespannt, die erste Staffel war von der Qualität, wie du es angerissen hast, so ein bisschen Berg- und Talfahrt, aber im Endeffekt, ja, baut sich ziemlich gut auf. Bin auch gespannt, zweite Staffel gewinnt unter anderem Alan Tudyk dazu als Synchronsprecher, bekannt zum Beispiel Rogue One, wo er den Kampfdroiden synchronisiert hat, oder generell als Schauspieler natürlich sehr bekannt, meistens Nebenrollen zwar nur, aber wenn man ihn sieht, dann freut man sich auf jeden Fall, ihn zu sehen. Release-Datum ist noch nicht da, müssen wir gespannt sein. Vielleicht haben wir auch Glück, dass es relativ zeitnah wieder auf Netflix rauskommt. Ansonsten in den USA auf Adult Swim oder TBS zu sehen. Mhm. Auch ein zweiter Teil, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Animation ebenso. Frozen. Also die, wie ist es in Deutschland überhaupt? Die Eiskönigin?
Yeah,
Frozen, die Eiskönigin?
Yeah.
Ja. Also davon der zweite Teil. Nee, also. Wer ist der vierte? Kommt am 21. November in die deutschen Kinos. Wir hatten schon mal über einen Teaser-Trailer gesprochen, wo wir nicht ganz sicher waren, war da überhaupt schon was synchronisiert und total düster und what? Und jetzt ist der erste Trailer raus und ich stelle mir immer noch die gleichen Fragen, so ein bisschen. Weil er ist schon relativ düster, auch weiterhin
noch
gehalten.
Ja, es ist immer noch relativ düster. Extrem epische Bilder trotzdem, gerade auf der großen Leinwand. Animationstechnik brauchen wir nicht drüber sprechen. Ist absolut überragend, das, was wir uns zeigen.
Schaut ganz gut aus.
Es waren Sachen synchronisiert. Und ich glaube, in der zweiten Hälfte des Trailers klingt so ein bisschen ein erster Song an, ohne dass natürlich gesungen wird. Aber die Melodie klang auf jeden Fall schon mal ganz vielversprechend. Und es sind natürlich extrem große Schuhe, die da gefüllt werden müssen, nachdem der erste so unglaublich erfolgreich ist und auch so lange nachglüht, auch in Form von Merchandising, irgendwie gefühlt ein Jahr auch im japanischen Kino, da hat er unendlich viel Geld eingespielt, auch weltweit, wahnsinnig erfolgreich. Der Soundtrack, die Lieder kennt, glaube ich, gefühlt mittlerweile jeder, kommt sie nicht drum rum. Es gab irgendwie Monate nach dem offiziellen Kino-Release kamen Singalongs ins Kino nochmal.
Okay.
Fand ich einfach faszinierend, dass es tatsächlich so ein Phänomen ist, das auch da geblieben ist. Und deswegen bin ich gespannt, in welche Richtung sie tatsächlich mit Frozen 2 gehen. Aber
ja.
Ja. Disney, gut für euch. Und ich habe gerade noch mal geschaut, 21. November hast du gesagt, tatsächlich. Mhm. Wäre ja potenziell eigentlich wieder ein guter Weihnachtsfilm, aber Disney will sich ja natürlich nicht hier
das Box-Office
verhageln mit Star Wars Episode 9. Von daher kann man da mal einen Monat auseinanderschieben.
Mhm.
Und Disney kommt vor Lachen nicht in Schlaf dieses Jahr.
Sagst du. Das glaube ich auch. Was ein bisschen kleiner aufgezogen ist, startet bei Amazon irgendwann dieses Jahr, ist Undone. Eine, ja, wie kann man es sagen, auch eine Animationsserie, mehr oder weniger, ist real gedreht, aber hat man mit einem Rotoskopieverfahren quasi grafisch, animationstechnisch komplett nachgezeichnet, und dann sieht das natürlich sehr kunstvoll aus, sehr künstlich auch. Bester Vergleich ist, wenn ihr das kennt, und wir landen wieder bei Keanu Reeves, Scanner Darkly von 2006, da hat man das auch schon mal gemacht, also komplett was gedreht, aber dann in so einer Art Comic-Animationsstil nachanimiert. Ich würde mich hier bei dem Trailer auch so ein bisschen an Maniacs erinnert, vom letzten Jahr mit Jonah Hill und Emma Stone. Man weiß noch nicht ganz, um was es hier auch geht.
Der Trailer geht eine Minute, siehst halt ein paar Bilder.
Ist ein Teaser-Trailer auch nur.
Teaser, ja. Ich mag die Stimme von Bob Odenkirk schon direkt zu erkennen.
Bob Odenkirk ist dabei.
Bevor er auftaucht als Papa.
Genau, Better Call Saul oder Breaking Bad auf jeden Fall, sein großer oder einer seiner größten Durchbrüche. Ja. Und Rosa Salazar.
Ja, jetzt groß geworden als Alita, Battle Angel Alita.
Battle Angel, genau.
Große erste Hauptrolle und jetzt hier.
Ich habe nur gelesen, sie hatte irgendwie einen Autounfall und seitdem kann sie mit ihrem Verstand die Zeit beeinflussen.
Oder kann sie?
Oder kann sie auch nicht und versucht,
wird sie grad verrückt.
Und versucht aufgrund dessen den Tod ihres Vaters zu ergründen. Und was im Trailer oder was dadurch passieren kann, kriegt man schon mal einen leichten Eindruck im Teaser-Trailer. Mal sehen, wann der richtige erste Trailer kommt und das Release-Datum bei Amazon.
Coole Bilder.
Aber sieht richtig gut aus. Bin ich gespannt.
Ich auch.
Sonst wäre der nicht in der Liste.
Wohl wahr, Ronny.
Ansonsten weiterhin hier noch mit dabei. Wir bleiben etwas, oder wir kommen weiter in den düsteren Bereich, würde ich sagen. Them That Follows.
Sie, die folgen. Them That Follows. Ja, das geht nicht so richtig.
So für einen deutschen Dödel wie mich, ne? Der stolpert da gerne schon mit der Zunge drüber.
Ja. Ja.
Ist so ein Südstaaten-Hillbilly- Kommunen,
ja,
religiöser irgendwas,
ja, genau das.
Psychodrama-Thriller.
Ja, dann können wir ja zum nächsten Trailer gehen, das ist völlig richtig so, ja.
Mit vielen Schlangen, ne, also wer schon Probleme kriegt, Schlangen einfach nur selbst im Film zu sehen, der könnte ja ein Problem kriegen. Sah aber jetzt nicht mega lame nach einem einfachen Drama aus, sondern schon ein bisschen abgefahren, und wir haben einen Riesencast dabei, zum Beispiel Walton Goggins ist dabei, wir haben von The Favourite dieses Jahr ganz groß rausgekommen nochmal, Olivia Colman dabei, Oscar prämiert sogar. Kathleen Dever, Thomas Mann, den ich immer wieder gern sehe.
Mhm, klar.
Und noch ein, zwei Charaktere, die man schon mal gesehen hat. Es wurde hier so ein bisschen auch betitelt als Appalachian Gothic Drama. Kann man da auch in die Beschreibung mit reinschmeißen, würde ich sagen.
Okay, ja, also sieht super abgefahren aus, scheint so ein bisschen, weiß ich nicht, ist die Tochter des Priesters, der offensichtlich die Leute irgendwie durch Schlangen reinigt, kann sich nicht entscheiden zwischen...
Der hat irgendein dunkles Geheimnis, glaube ich.
Ja, aber auch das, auch, aber oder? Sind das nicht auch zwei unterschiedliche Männer, mit denen sie da am Anbandeln ist? Einer, der quasi vom Vater abgenickt ist, und einen, den sie eigentlich haben möchte?
Wirklich.
Aber da kam relativ viel dazu irgendwie. Ja. Und also richtig ist es nicht 100% klar. Offensichtlich wird auch jemand von der Schlange gebissen oder auch nicht.
Oh, überraschend.
Aber es hat er mir suggeriert, der Trailer. Also, ne, wer da irgendwie Probleme mit hat. Ja, ich sehe Walton Goggins gerne, wenn er den Südstaaten-Hillbilly gibt, so wie in Justified. Und von daher bin ich gespannt. Und wie gesagt, da ich nicht genau weiß, worum es geht, möchte ich erstmal mehr wissen. Wenn ich dafür den Film sehen muss, dann ist das halt so.
No? Ich stimme dir zu.
Bestens.
schließen wir hier die illustre Runde mit noch etwas düsterem sogar, würde ich sagen, ab.
Ja.
Und zwar Dr. Sleep. Man kann es formulieren als, das klingt aber so hochgegriffen, ne? Als,
wieso denn?
Was als Fortsetzung von
ja, was denn?
The Shining.
Mm.
Ja, The Shining hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Relativ bekanntes Buch von Stephen King.
Ja, auch das.
Hat sich irgendwann mal Stanley Kubrick dran getraut, das zu verfilmen.
What? Where?
Stanley Kubrick, bekannt zum Beispiel von 2001, A Space Odyssey.
Klingt
okay,
gar nicht.
Dann vielleicht.
Nope.
Ja, das ist so ziemlich, ja. Stanley Kubrick 2001 halt. Hat das größte Ding. Sein letzter Film, Ice Wide Shut, mit Nicole Kidman, Tom Cruise. Das ist eher so
nicht
ein Ding.
Nicht mal mehr selber fertig gemacht.
Da würde ich eher sagen, da würde es mich nicht wundern, wenn man da irgendwie die Augen verdreht. Aber ansonsten.
Wird übrigens in Kreisen auch hart abgefeiert, ne? Nach
ja.
wie vor. Also Stanley Kubrick konnte, glaube ich, zum Ende seines Lebens eben machen, was er wollte.
Ein teilweise oder zum Großteil einfach wirklich ein Meister seines Fachs und
ja.
hat ja das Filmgenre an sich komplett mitgeprägt. Da schieden sich die Geister, denn er hat auch ein bisschen in diese Shining-Adaption ein bisschen was selbst reininterpretiert,
ja.
was dann Stephen King derweise nicht so cool fand.
Ja.
Und jetzt war es natürlich schwierig zu sagen, es gibt Dr. Sleep, das ist so eine Novelle, also ein Roman, Fortsetzung von The Shining von Stephen King. Und man hat sich hier versucht heranzutasten, indem man sagt, man nimmt die King'sche Vorlage, versucht es aber mit der Kubrick'schen Filmversion zu vermischen und quasi beides so fortzusetzen.
Genau.
Und das ist jetzt Dr. Sleep. Mit Ewan McGregor in der Hauptrolle.
Sehr schön zusammengefasst.
Dankeschön.
Ewan McGregor sieht man nicht mehr oft genug aktuell. In großen Rollen. Hier sogar die Hauptrolle.
Ewan, mach doch mal bei einem Videospiel mit. Ha?
Ja.
Vielleicht pusht sich das auch nochmal.
Genau.
You're breathtaking.
You are breathtaking. bin sehr gespannt tatsächlich. Weil, wie du gesagt hast, ist, glaube ich, sehr schwierig, da diesen Spagat hinzukriegen, das wieder zusammenzuführen. Der Trailer hat uns ganz klar gesagt, dass er auch direkt anspielt auf das Original Shining. Du hast, musst du unweigerlich an Ready Player One denken. Originalszenen aus dem Shining.
Mhm.
Wo mich interessieren würde, habt ihr noch mehr als Originalszenen aus The Shining? Konntet ihr die Props von Ready Player One irgendwie ablösen gegen ein geringes Entgelt oder so? Nein, aber ja, wird spannend, wird schwierig. Und was ich mich so ein bisschen frage, weil der Trailer spielt ja auch direkt mit dem Red Rum am Anfang, direkt im Spiegel. Kann damit so eine jüngere Zielgruppe überhaupt irgendwas anfangen? Dieses Red Rum ist für uns zum Beispiel und alle, die vielleicht auch einen Ticken älter sind als wir, die Bücher gelesen haben, macht direkt Klick, ne? Also weißt direkt, wo du bist.
Ja. Ja,
ohne zu wissen, so. Aber ich glaube, es gibt eine Generation, wo das nicht mehr so pauschal der Fall ist, könnte ich mir vorstellen. Ich will jetzt auch nicht die jüngere Generation unter Generalverdacht stellen, dass sie irgendwie doof sind oder so. Aber die Frage ist halt, wer ist die Zielgruppe von dem Film? Ist es wirklich so, hier ist der zweite Teil oder soll es auch als Standalone funktionieren? Das ist die Frage, die ich mir stelle.
Ich glaube, beides. Ich glaube, der Trailer hat relativ viel Fanservice bereitet.
Genau.
Und ich glaube, dass sie viel Anleihen bei The Shining haben. Aber ich glaube auch schon, dass sie versuchen werden, das ist ein eigenständiger Film, dieses Analysegesicht von Alex, dass sie, glaube ich, schon versuchen, das als eigenständigen Film etablieren zu können und zu wollen. Ewan McGregor spielt ja quasi ein Begleiter auf dem Weg zum Sterben in einem Hospiz. Und das Interessante ist ja, er spielt ja den Danny, also den kleinen Jungen aus The Shining, quasi 30, 40 Jahre später.
Der Sohn.
Bitte?
Der Sohn. Er ist der Sohn aus dem Shining, oder?
Genau, Danny, der da auf dem kleinen Tretroller durchs Hotel stolpert. Quasi da total, ja, eigentlich schon geprägt wird fürs Leben.
Sollte man meinen.
Und jetzt mit seinen Fähigkeiten wieder stärker in Kontakt kommt und ihn das irgendwie in Schwierigkeiten bringt. Oder auch nicht. Kleine Anekdote noch dazu, zu diesen Szenen von The Shining. Denn da habe ich nämlich ein bisschen Angst, denn jedes Mal, wenn du Szenen von The Shining gesehen hast, war ich mega gehypt. Und alles, was dazwischen kam, eigentlich von dem Film, war ich so ein bisschen so,
okay.
Na, mal gucken.
Ja.
Und es gibt irgendwie, lass mich lügen, 5, 6 Einstellungen, die man aus The Shining kennt.
Ja.
Und es ist nur eine wirklich aus The Shining.
Hm.
Der Rest ist nachgedreht beziehungsweise nachgebaut.
Sehr interessant.
Das fand ich auch. Wo ich dachte, ist es wie bei Ready Player One, dass man es digital gemacht hat? Ja. Oder hat man sich wirklich die Mühe gegeben und es nachgedreht? Aber ja, wenn es klickt im Trailer, dann bin ich da auf jeden Fall total angesprungen.
Das Erste, ich muss dir recht geben, zum Großteil des Trailers war ich so ein bisschen, weil es gibt aktuell auch sehr gute Serien, die sich so ein bisschen der Stephen King-Grundlage annehmen. Mhm. Ich kam nicht umhin, bis auf die Originalszenen dann, oder die nachgedrehten Originalszenen, dass es so ein bisschen Fernsehfilm-Charakter hatte.
Leider,
ohne jemandem zu nahe zu reden
leider,
damit. Ja. Aber es wirkte, dass das Große, das Hollywood-sche fehlte mir ein bisschen bis zu der allerletzten Einstellung.
Mhm.
Die war mega, die steht auch nur relativ kurz. Da hatte ich Gänsehaut, das war stark. Also schaut euch den Trailer gefälligst bis zum Ende an. Macht nicht vorher aus. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, vielleicht wird es auch ein ruhiger Film, alles gut. Aber ja, vielleicht haben sie sich deswegen bewusst dafür entschieden, da die Leute abzuholen mit, oh, hier, Shining übrigens, da war was.
Ich würde es mir auf jeden Fall geben. Ich wäre aber auch an der Meinung unserer Zuhörer und Zuschauer interessiert.
Wie können Sie das denn machen?
Ja, habt ihr The Shining gesehen oder seid ihr gespannt jetzt auf Dr. Sleep? Wenn ihr den Trailer gesehen habt, dann schreibt uns gerne entweder direkt unter das YouTube-Video, wenn ihr gerade auf YouTube seid, oder hangelt euch irgendwie über die Podcast-Beschreibung auf zum Beispiel YouTube oder unsere sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook. Und ihr findet uns unter
Hashtag NSRT-Podcast, @NSRT-Podcast bei welchen Social-Media-Plattformen?
Ich sag's gerne nochmal. Instagram, Twitter oder Facebook.
Alles klar, bin ich beruhigt. Ja, gut, haben wir das auch. Wer den Fashion-Swag haben möchte, wie ich ihn heute trage, ist alles quasi direkt handverpackt von Keanu Reeves chinesischen Lookalike. Der findet den Link zum Store auch, glaube ich, irgendwie approved. in der Podcast- oder Videobeschreibung. Ja, haben wir alles abgehakt, was wir so raushauen wollten?
Ich glaube, wir sind soweit durch. Wie
kein
gesagt,
Trailer ist unter die Räder gekommen?
Kein Trailer ist diesmal unter die Räder gekommen.
Da war nochmal einer. Ja, komm, ist gut.
Wenn doch, dann beschwert euch gerne in den Kommentaren, nachdem ihr natürlich die Glocke zum Beispiel bei YouTube gedrückt habt.
Bestens.
Oder als Follower plötzlich bei Instagram, Facebook oder Twitter auftaucht. Ansonsten würde ich sagen, seid ihr wieder auf dem neuesten Stand, einigermaßen.
Ja.
Vorselektiert durch unsere kranken Hirne.
Gleichen Stand, auf dem wir es auch sind. Von daher gibt Schlimmeres, gibt aber vermutlich auch
noch viel, viel Schlimmeres. Deshalb seid ihr hier richtig gut dabei.
Ach so, ja, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Danke dir.
Nächste Folge wieder mit einer Review. Hoffentlich bei angenehmerem Wetter.
Drücken mal die Daumen.
Ich würde sagen, danke fürs Zuhören und Zuschauen.
Adieu.
Ciao.
This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.